Hi, hier ist Christian. Bevor es losgeht, weil ich weiß, dass wenn man ein paar Folgen nicht auftaucht, Leute sich Sorgen machen. Ich wollte am Anfang der Folge nur sagen, dass ich ein paar Folgen bei Katz aussetze und Anfang Mai, dann wieder mit am Start bin. Der Grund ist, ich war ein bisschen filmmüde, nachdem wir dieses Triple hatten aus den ganzen Oscar-Filmen. Dann diesen Experimentalfilm und dann den ganzen Jarmusch-Sachen und wollte eh mal wieder das so ein bisschen reintroducen, dass unterschiedliche Leute Cuts-Folgen moderieren. Ich habe ja die letzten Wochen und Monate sehr, sehr viel, fast alles eigentlich selber übernommen und könnte mir vorstellen, immer ab und zu mal wieder was abzugeben. Deswegen, genau, ist das jetzt so eine Phase, in der das stärker passiert. Und dann wird sich's wieder so einpegeln, dass ich schon so die meisten Folgen machen werde und ab und zu mal wer anders hier zu hören ist. So, das wollte ich nur sagen, dass ihr euch nicht wundert. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Yannick und Finn zu The Drama zu sagen haben.
Finn, bist du jemand, der im Alltag zum Drama neigt?
Tatsächlich nicht so sehr. Also ich versuche, das ist wahrscheinlich, was alle Leute sagen auf diese Frage, aber nein, ich versuche doch schon häufig meine Emotionen ein bisschen zurückzunehmen im Alltag und die Dinge eher etwas gesittet zu betrachten. Ich bin auch der Meinung, man sollte über alles reden können, man sollte sich bei jedem persönlichen Konflikt an einen Tisch setzen. So wurde ich erzogen und so liebe ich auch ganz gerne. Man kann über alles reden, aber nicht über 5 Minuten. Ha, der Dad-Joke gleich zu Anfang.
Gesittet, aber nörgelt. Ich merke schon, ich meckere schon gerne im Alltag, aber ich bin dann auch ein sehr konfliktscheuer Mensch, wenn es um den direkten Umgang mit Menschen geht. Also versuche ich auch ja kein großes Drama aus den Sachen zu machen und über viele Sachen hinwegzusehen. Wir sprechen heute über einen Film, bei dem das anders ist und damit sage ich willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Finn Benkert.
Hallo, hallo.
Mein Name ist Yannick Nolting und wir sprechen heute über das Drama von Christopher Borgli. Hallo. Finn, bevor wir zum Film kommen, will ich doch noch mal so ein bisschen Smalltalk betreiben. Wir nehmen jetzt einen Tag auf, nachdem das Programm von Cannes veröffentlicht wurde. Bist du jemand, der das ganze Festivalgeschehen verfolgt oder ist dir diese Welt eher fremd?
Also sie ist mir nicht direkt fremd, aber ich verfolge es selten aktiv, einfach weil ich auch noch nie in Cannes war oder so. Mein Filmfest ist das Filmfest Hamburg. Das ist ja so ein schönes
Ja,
Resteverwertungsfestival.
das Best-of.
Genau. Da kann man am Ende des Jahres dann, wenn manche Leute wie du zum Beispiel sich schon Meinungen gebildet haben auf den Top-Festivals, dann einfach nochmal die Arbeit von anderen mitnehmen und einfach nur noch die guten Sachen gucken. Aber hast du Gedanken zum Cannes-Programm?
Na, da sind wieder viele spannende Sachen dabei, aber ich dachte mir, wie schon auch die letzten ein, zwei Jahre, ich bin jetzt auch nicht so neidisch oder habe da jetzt so die große FOMO, dass ich da wieder nicht hinfahren werde. Also, ich ringe ja jedes Jahr mit mir, ob ich Cannes endlich mal machen soll und ich will es einerseits endlich mal machen, weil man irgendwie, wenn man in der Branche unterwegs ist, will man es dann doch mal miterlebt haben, aber mir ist es dann halt meistens zu teuer, zu stressig und das ist dann so ein paar Monate nach der Berlinale dann gleich der nächste große Festivaltrubel, in dem man sich da begibt. Und ich habe da irgendwie immer nicht so Lust drauf. Und es ist jetzt auch dieses Mal wieder nicht so was dabei, wo ich sage, da brenne ich jetzt so dafür, dass ich das jetzt unbedingt sofort damit als erster sehen muss. Also ich meine, die meisten Sachen werden wieder eintrudeln in nächster Zeit. Und ja, dann gibt es da den neuen Nicolas Winding Refn und den neuen Hamaguchi-Film und sowas. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Aber wie gesagt, ich übe mich da in Geduld und warte, bis das dann regulär rauskommt.
Ja, ich meine, ich freue mich natürlich sehr auf den neuen Jane Schönbrunn-Film und da ist natürlich ein
Ach stimmt, ja.
Filmfestival immer gut dafür, weil ich weiß nicht, wie es bei dir in Leipzig war, aber I Saw the TV Glow, glaube ich, gar keinen richtigen deutschen Kinostart hatte, sondern nur so vereinzelt in manchen Off-Kinos gezeigt wurde
Ja, so Berlin-Premiere und sowas, ja.
und genau, aber also ich habe den auch nur an einem Tag irgendwo in einem Berliner Kino erwischt, wo er so ein bisschen außer der Reihe lief. Für sowas sind Festivals natürlich immer toll und auch irgendwie dafür, um so Sachen zu entdecken. Es gibt so einen rumänischen Film, One Step Behind the Seraphim, den ich 2018 auf dem Filmfest Hamburg gesehen habe und einfach nie wiedergefunden habe danach. Dabei fand ich den richtig toll und ich glaube, meine lebenslange Quest wird sein, diesen Film irgendwo aufzutreiben.
Irgendwo.
Irgendwo. Aber ja, ich meine, das Programm liest sich schon richtig gut. Du hast schon Hamaguchi erwähnt, Schönbrunn, Almodóvar, Myungi ist auch dabei. Ja, also da werden sicherlich einige erwartbar gute Sachen dabei sein, die wir dann in den nächsten Monaten und hoffentlich nicht Jahren, also hoffentlich dauert es nicht so lange, dann auch selber sehen können.
Wie blickst du denn generell auf diesen Kinofrühling aktuell? Also wir sprechen heute über das Drama, das ist schon so, habe ich das Gefühl, so einer der Titel, über den zumindest ein bisschen gesprochen wird. Ansonsten habe ich auch dieses Jahr wieder das Gefühl, dass zwischen Berlinale und Cannes, gerade was das deutsche Kinoprogramm anbelangt, so ein bisschen Flaute und Durststrecke ist. Klar, es kommen jetzt so ein, zwei Titel von den anderen Festivals, also jetzt der Magier im Kreml zum Beispiel, der in Venedig letztes Jahr lief, in den USA fiel bei man jetzt, habe ich den Eindruck, groß auf den Horror Mai hin, wo dann sowas wie Backrooms und Hokum und ich glaube noch Obsession hintereinander oder in recht kurzer Zeit da programmiert wurde. In Deutschland gönnt man uns den Horror Mai nicht, also einige der Filme kommen zwar auch hier raus, aber das passiert dann sehr zerpflückt und auch so ein bisschen entzerrt und in die Länge gezogen. Wie nimmst du das gerade wahr? Gibt es irgendwas, worauf du dich freust oder irgendwelche Diskurse, die du gerade wahrnimmst?
Ach, ich habe mich schon sehr auf The Drama gefreut, weil also ich bin der Werbekampagne natürlich auch komplett auf den Leim gegangen und fand die auch sehr, sehr clever und sehr, sehr gut gemacht, dass man das Gefühl hatte, hier ist wirklich der Film mal wieder der Mittelpunkt des Ganzen und so eine Art Geheimnis, worum es denn gehen könnte hierbei. Also ich glaube, wenn man einen Trailer gesehen hat, hat man vielleicht schon so eine leichte Vermutung, in welche Richtung das da gehen könnte, aber so ganz vorhersagen konnte man es ja auch nicht. Nee, du hast schon recht. Ich glaube, es hat sich einfach noch mehr in so den Sommer und den Winter mittlerweile abgespalten, dass da eben die großen Filme kommen. Im Sommer mit der Odyssee, im Winter mit Dune und Star Wars kommt ja auch noch und Doomsday ist auch dieses Jahr, glaube ich, schon. Also so man packt dann diese großen Blockbuster gefühlt alle in den gleichen Monat, fast sogar in die gleiche Woche und den Rest des Jahres muss man sich mit anderen Dingen behelfen. Ich habe mich auch gefragt, auf was ich mich eigentlich noch so freue. Ich glaube, auf den neuen David Lowery-Film hier, Mother Mary, der sieht ganz interessant aus. Der passt ja so ein bisschen, sag ich mal, in deinen Horror-Mai, den du gerade schon angeteasert hast, weil ein bisschen übernatürlich sieht das ja auch alles aus. Ja, da ist natürlich am Starttag in Horst Schlemmer sucht das Glück und hat so mein falsches Gebiss dabei und meinen Pfeffer- und Salzmantel. Nein, aber sonst müsste ich auch überlegen, also so viele Sachen, auf die ich mich freue, die kommen, das sind dann eben dann doch auch, was heißt freue, aber die ich gerne sehen möchte, das sind dann eben auch doch auch die großen Sachen. Ich habe so ein bisschen eine perverse Neugierde, LOL 2.0 zu gucken. Ich weiß nicht, ob du auch mit dem französischen Original aufgewachsen bist, ob du den auch in deiner Jugend so viel gesehen hast wie ich, aber dieser Sophie Marceau-Film von, ich glaube, 2009 war schon sehr, sehr wichtig für mich und da scheint jetzt so eine Art Legacy-Sequel zu kommen, wie man das immer so schön macht. Also nach Freakier Friday jetzt LOL 2.0, da bin ich doch so ganz leicht
Du hast
gespannt
schon
drauf.
den Punkt Marketing angesprochen. Das finde ich auch ganz wesentlich und spannend jetzt, wenn wir über das Drama sprechen. Also ja, wir haben einerseits die großen Marketingmaschinerien der Blockbuster. Du hast sowas wie Dune auch schon erwähnt, wo der zwar jetzt erst im Dezember rauskommt, aber wo wir dann auch jetzt schon den ersten großen Trailer haben, der da viral geht. Bei das Drama. Ja, war ja das Interessante, dass man hier eigentlich immer wieder gemerkt hat, dass der Trailer so groß an Grenzen stößt und dass man auch das Phänomen hat, das ist vielleicht dann jetzt wieder eine sehr selektierte Bubble-Wahrnehmung, aus der ich heraus spreche, aber ich hatte auch so viel bei TikTok oder auch bei Instagram, wurden mir in den letzten Tagen ja Videos reingespielt, wo Leute dann befragt wurden oder die auch kurze Reviews produziert haben, die sich so wahnsinnig entsetzt über diesen Film geäußert haben und wie schlimm der sei und wie peinlich und also ich habe auch einige Maximalwertungen gesehen, wo dann Leute sagen, das ist so der schlimmste Film des Jahres oder einer der schlimmsten Filme, die sie jemals gesehen haben. Das ist natürlich fatal, würde man sagen, weil natürlich der Film genau das auch einkalkuliert hat. Und das muss ich sagen, da habe ich schon fast wieder Respekt, weil das ist ja eine Art von Marketing, die das so also die das so, ja, in der Hinterhand verdeckt hält, worum es in diesem Film eigentlich geht, dass man sich das ja heute fast kaum noch leisten kann in dieser Branche.
Genau, und ich war dann aber allerdings doch überrascht, wie, ich habe jetzt vor allem auf Letterboxd eben geschaut, wie dann doch gut der Film ankam, wie positiv er rezensiert wurde. Weil ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich gelesen hatte, war eben so eine Einsatzrezension von Matt Lynch. Ich glaube, einen Tag vor der deutschen Pressevorführung, wo er sowas schrieb wie: oh Mann, das wird ein Film sein, über den Leute sehr, sehr normale Meinungen haben werden. Und der Diskurs darüber wird ganz, ganz toll ablaufen. sah ich den Film, dachte mir, ja, ja, genau das wird passieren. Und zumindest war ich doch relativ überrascht, wie differenziert und auch wohlwollend, wie auf welchem hohen Niveau das bei Letterboxd passierte. Klar, auf TikTok sind dann vielleicht da die etwas anderen Reaktionen, weil es ist natürlich ein Film wie, ich würde sagen, alle Filme von Herrn Buckley, die eine Reaktion von dir einfordern, die auch bewusst an die Grenze des Erträglichen gehen und vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus, um irgendwas von dir zu erzwingen, um auch eine Reaktion von dir aufs Gezeigte, eine Reaktion von dir auf die Gesellschaft zu erzwingen. Beim Drama hat mir das richtig, richtig gut gefallen, kann ich vielleicht schon mal sagen. So, ich glaube, es ist, ich mochte Sick of Myself gar nicht und Dream Scenario hat mich nicht interessiert, muss ich jetzt leider einfach sagen. Aber das Drama hat mir, kann ich mir schon mal vorweg sagen, sehr, sehr gut gefallen.
Hab vielleicht ich mir können wir da noch
und würde mich freuen, wenn das weitergeht in die Richtung.
Vielleicht können wir da doch noch mal gleich einhaken und uns so ein bisschen anhand des Regisseurs dem nähern, bevor wir da jetzt auch konkret auf den Inhalt von das Drama zu sprechen kommen. Also das schon gesagt,
ja.
Christopher Buckley, Sick of Myself 2022, Dream Scenario mit Nicolas Cage kam ein Jahr später. Er hat noch einen Film gemacht namens Trip, habe ich jetzt gesehen, 2017, den kenne ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der in Deutschland jemals veröffentlicht wurde. Dann gab es jetzt mehrere Jahre Abwesenheit. Dann kommt jetzt das Drama mit Zendaya und Robert Pattinson, also direkt wieder eine sehr prominente Besetzung. Man hat den Eindruck, der hat es schon geschafft, in so einer, ja, an einer Schnittstelle zwischen Mainstream und Arthouse jetzt stattzufinden. Er hat mit Sick of Myself schon einen gewissen Durchbruch erlebt. Du hast gesagt, das ist ein Regisseur, der Filme macht, die so ein bisschen, ja, an Schmerzgrenzen rütteln, die uns, die wollen, dass wir uns unangenehm oder vielleicht doch angewidert und so ein bisschen, ja, fremdschämend im Kinosessel winden. Was gab es irgendwas, was du an dem Regisseur darüber hinaus spannend fandest bislang? Oder wie hast du den bislang erlebt, was der so auf die Beine gestellt hat?
Also ich habe das Gefühl, er ist ein Gegenwartsregisseur und auch ganz verzweifelt. Also in all seinen drei Filmen, vielleicht als Full Disclosure, aber am Anfang, ich kenne Dream Scenario nur ausschnittsweise, weil ich, wie schon gesagt, der hat mich nie so interessiert. Aber gerade Sick of Myself und auch The Drama, das sind für mich Filme, die spielen ganz klar eben auch in den 2020er Jahren und die setzen sich mit sehr, sehr zeitgeistigen und gegenwärtigen Befindlichkeiten und Problemen und Lebenseinstellungen auseinander. Ich würde noch nicht so weit gehen zu sagen, dass er ein Internetregisseur ist, obwohl das Internet natürlich eine sehr, sehr große Rolle in eigentlich all seinen Filmen spielt. Und ich glaube, es geht ihm so ein bisschen auch um Diskursanalysen und Diskursverschiebungen. Also so die Frage, was bist du bereit, deinem Gegenüber zu verzeihen, wenn das Gegenüber ein Narrativ um sich strickt, was Dinge verzeihenswert macht? Oder in The Drama, ohne zu viel zu spoilern, sagen wir so, wird irgendwann eine Vergangenheit fabriziert, in der angeblich die beste Freundin einer Figur bei einem Autounfall gestorben wäre, um eine andere Tat zu entschuldigen. Also sowas zu sagen wie, ja, sie hat ja ein Trauma aus der Kindheit, natürlich hat sie gehandelt wie gehandelt. Und das sind, glaube ich, immer die spannenden Momente in seinen Filmen, wo diese Aushebelungsmechanismen beim Gegenüber tatsächlich funktionieren, weil es so ein soziales Protokoll gibt, dass wenn du eben, wenn dir jemand erzählt, deinem Gegenüber geht schlecht, dann musst du mit dem eben Mitleid haben, dann darfst du nicht mehr sauer auf ihn sein. Und ich finde ganz spannend, wie er uns als ZuschauerInnen ja wirklich rein in diese Beobachterperspektive packt und uns, glaube ich, auch zwingt, so diese sozialen Konventionen auszuhebeln, sie zu hinterfragen. Das gefällt mir nicht immer. Also wie gesagt, Sick of Myself halte ich gar nicht mal für so einen guten Film. Ich fand den vor allem ziemlich bösartig, aber nicht auf die gute Art und Weise, wie es vielleicht The Drama ist, sondern wirklich sehr niederträchtig seiner Hauptfigur gegenüber. Und ich fand doch jetzt recht spannend, dass diesen doch auch etwas empathielosen Regisseur mit den ersten beiden Filmen, dass er jetzt tatsächlich eine gewisse Figurenempathie bei The Drama gefunden zu haben scheint. Wie geht's dir denn mit dem guten Mann?
Na, ich würde dir zustimmen, dass das ein sehr gegenwärtiger Regisseur ist mit den Themen, die das Ich und die Ich-Konstruktion betreffen. Ich würde, glaube ich, nicht mehr sagen inzwischen, dass er zeitgeistig ist. Also das ist bei Sick of Myself noch stärker vertreten gewesen, was ja dann auch sehr, ja, in Konfrontation mit einer gewissen heutigen Influencer- und Netzkultur gelesen wurde. Wie muss ich das Ich vermarkten? Wie versucht es immer neue Grenzüberschreitungen anzustellen, um im Gespräch zu bleiben? Dream Scenario hat es dann so ein bisschen weiter abstrahiert, würde ich sagen. Beide Filme, eins so ein bisschen die Untersuchung von, wie werden Persönlichkeiten von anderen inszeniert, gesehen, mit welchen Zuschreibungen werden sie beladen, aber auch wie inszenieren sich Persönlichkeiten ja aus sich selbst heraus. Das ist erstmal was ich immer sehr spannend finde, also allein auch von meinem Studienhintergrund ausgehend. Ich glaube, dass Christopher Borkli ein Regisseur ist, der schon sehr an anthropologischen und soziologischen Fragestellungen interessiert ist, beziehungsweise da ein großes Interesse hegt, und das hat sich jetzt hier auch fortgesetzt ein Stück weit. Ich würde nochmal ganz kurz grob zusammenfassen, worum es geht, um dann nochmal alle an Bord zu holen. Also da vielleicht auch als Warnung vorangestellt, also wir machen jetzt nicht den Move des Trailers und verraten nicht, worum es geht, sondern ich würde sagen, wir reden jetzt auch offen über die ja grundlegende Prämisse dieses Films und worum es da jetzt eigentlich gehen soll. Deshalb das als Warnung vorangestellt. Wir haben hier ein junges Paar, Emma und Charlie, gespielt von Zendaya und Robert Pattinson. Beide leben in Boston. Sie arbeitet als Buchhändlerin, er arbeitet im Museum. Wir erfahren gleich zu Beginn, dass diese Emma gehörlos ist auf einem Ohr. Der Film beginnt, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, auch gleich mit der Nahaufnahme dieses Ohres als sehr markantes Bild. Beide befinden sich offenbar gerade in den Hochzeitsvorbereitungen, und dann kommt es im Freundeskreis beziehungsweise mit den Trauzeugen zu so einem heiteren Abend, an dem man sich nochmal zusammensetzt, und diese vier Leute entschließen sich jetzt, ihre dunkelsten Geheimnisse zu erzählen. Und Emma berichtet davon, dass sie also als Jugendliche einen Amoklauf in ihrer Schule geplant hatte, also ein School-Shooting, und plötzlich sehen wir, wie diese ganze Hochzeit auf der Kippe steht. Der Mann Charlie bekommt dieses Geheimnis einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mit der Sexualität funktioniert es nicht mehr, er wird langsam paranoid, und dann sehen wir dann über die anderthalb, zwei Stunden, wie diese Beziehung immer weiter auseinanderfällt. Finn, wie fandest du das?
Ich habe ja schon gesagt, das hat mir erstaunlich gut gefallen. Ich habe doch recht viel gelacht. Ja. Du kannst gleich gerne auch mal von deinem Kinoerlebnis berichten, weil ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, einmal eben in einem Pressescreening, das auch irgendwie einen Tag oder einen halben Tag gefühlt vor dem Kinostart war. Das ist meistens kein gutes Zeichen, wenn man dann das Gefühl hat, oh, hier möchte jemand wirklich was bedeckt halten. Aber ich kann verstehen, warum sie es bei The Drama gemacht haben. Es gab ja da auch recht starke Embargo-Auflagen, und ja, das ist eben ein Film, der kreist um diesen zentralen Reveal des School-Shootings, da werden wir gleichzeitig auch noch mal näher drauf eingehen.
Der aber auch sehr früh kommt, also das muss man auch dazu sagen. Also das sind wir jetzt 10, 15 Minuten
im Film. Das ist so die erste Viertelstunde, würde ich sagen, und das ist ja auch die Klimax, auf dem der Trailer endet. So eben mit, dass alle so verstört Zendaya angucken. Ich dachte tatsächlich, es geht in Richtung Mord oder sowas, also dass sie da erzählt, sie hätte jemanden umgebracht, war ich mit dem School-Shooter ja nicht so ganz entfernt davon, auch wenn es nur hypothetisch war. Ich fand es sehr interessant, die Stimmung in beiden Sälen zu beobachten. Also ins Pressescreening gingen, glaube ich, viele Leute mit der Erwartung, das Ganze sei eine Rom-Com. Das ist es natürlich irgendwo auch nicht. Es wird eine Offenlegung von Tropen einer Rom-Com, eine Umkehr davon. Und du merkst, dass das Gelächter auf jeden Fall so ein bisschen nervös war. So, du merkst, die Leute sind sich nicht so richtig sicher, darf man darüber jetzt lachen? Warum lachen wir hier eigentlich? Ist dieses Lachen ein Schutzmechanismus, weil alles sonst so furchtbar wäre? Und dann habe ich ihn tatsächlich noch mal auf Englisch in einer regulären Kinoveranstaltung mit einer guten Freundin zusammen gesehen, und da war der Saal auch sehr, sehr unschlüssig. Es war auch ein sehr, sehr junger Saal, hatte ich das Gefühl, also so Anfang 20-Jährige vor allem, bis es dann zu einer Szene kam, die Robert Pattinson und seine Mitarbeiterin involviert, wo wirklich das ganze Kino hysterisch am Boden lag. Und das möchte ich dem Film jetzt wirklich auch schon mal so groß anrechnen, dass er wirklich diese besagte Szene hat, die mich zweimal so zum Lachen gebracht hat und wirklich so sehr mein Komikzentrum gekitzelt hat. Das kann kein ganz schlechter Film sein, den wir hier vor uns haben. Und warum das so ist, freue ich mich gleich mit dir zu ergründen.
Ich habe ihn jetzt nur öffentlich gesehen. Ich war nicht in der Pressevorführung, weil ich dafür auch hätte nach Berlin fahren müssen, und habe den zwar nur mit einer sehr kleinen Gruppe Menschen gesehen, vielleicht 20 Leute, die da im Programmkino drin saßen, und die sind trotzdem sehr lautstark mitgegangen. Also das hat richtig Spaß gemacht, den zu gucken. Es gab wirklich also entsetztes Aufstöhnen. Man hat bei diesen Fremdscham-Momenten gemerkt, wie sich da alle im Sitz verkriechen wollen und das eigentlich gar nicht fassen können. Insofern glaube ich auch, dass der Film auf der Ebene erstmal sehr, sehr gut funktioniert. Und dieses ständige Gefühlschaos zwischen einerseits, man will den beiden die Daumen drücken, dass sie doch noch sich wieder zusammenraffen und dass diese Hochzeit funktionieren kann, Während man gleichzeitig weiß, hier ist eigentlich alles unrettbar verloren und das wird von jeder Minute an nur noch schlimmer, was wir da auf der Leinwand sehen können. Das fand ich schon sehr beachtlich und sehr mitreißend. Ich finde erstmal, und da sind wir auch gleich in den ersten paar Minuten, ich finde den formal sehr spannend gemacht. Und wir hatten schon in den vorherigen Filmen von Christopher Borkli solche surrealen Einsprengsel, beziehungsweise, dass man den Eindruck hat, da gibt es immer wieder so Sequenzen, die einer bestimmten Traum- oder Albtraumlogik zu folgen scheinen, Szenen, die auf einmal ganz abrupt abbrechen oder die mit ganz kruden Wendungen plötzlich versehen werden. Und ich würde sagen, das treibt er hier in den ersten Minuten fast schon auf die Spitze. Und das setzt sich dann auch im Laufe des Films sofort, nämlich dass wir das Gefühl haben, dass das ein Film ist, der in seiner ganzen Montage nur ganz schwer überhaupt so eine Ganzheitlichkeit erlangt, sondern dass der immer wieder in so kleine Fragmente zerfällt. Es werden am Anfang, springt man hin und her zwischen Zeitebenen, Schauplätzen, es werden immer wieder Dialoge angerissen und dann im entscheidenden Moment werden sie ganz abrupt weggeschnitten und das knallen da auf einmal laute Geräusche aus einer anderen Szenenfolge rein. Also das ist mit einer ganz, ja, spannenden Art und Weise aneinandergeschnitten. Wie ging es dir damit?
Dem kann ich mich nur anschließen. Die Fokalisierung an sich, also wer überhaupt, sage ich mal, unser Point-of-View-Charakter in diesem Film ist, ist sowieso auch spannend. Ich habe das Gefühl, der Film ist ein bisschen mehr bei Robert Pattinson als bei Zendaya. Aber wir bekommen eben auch die schon dir von erwähnten so erratischen Einblicke in ihre Psyche oder in das, was sie sich so vorstellt. Und ja, das ist formal halt wirklich aufregend, weil, wie du auch schon gesagt hast, diese Realitätsumbrüche nicht immer klar markiert sind, beziehungsweise wir irgendwann auch nicht mehr wissen, ob das gerade eine Einbildung war oder nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, nachdem es diesen desaströsen, nicht Polterabend, aber Polterabend im emotionalen Sinne gab, im Restaurant, dass Zendaya plötzlich alleine im Bett aufwacht, in diesem wunderschönen Apartment, das die beiden haben. Das muss, glaube ich, per Vertrag auch in jeder Rezension erwähnt werden, dass diese Wohnung, die die beiden haben, wirklich zum Niederknien toll ist. Also,
aber wie die sich das leisten, das habe ich auch oft gesehen mit ihren Jobs. Wie können die sich in Boston so eine schicke Wohnung leisten?
Ich meine, als Museums-Art-Director vielleicht, warum nicht? Und du hast jetzt gesagt, Zendaya ist Buchhalterin. Ich weiß gar nicht, ob das im Film überhaupt mal genannt wird, weil ich habe mich tatsächlich auch
Buchhändlerin,
gefragt.
Buchhändlerin, oder?
Weil ich habe mich wirklich gefragt, was sie eigentlich macht.
Man sieht es nicht so wirklich, das stimmt. Ich habe es jetzt auch nur noch mal nachgelesen. Ja. Irgendwas mit Literatur, ja, aber anscheinend soll sie Buchhändlerin sein.
Okay, weil das glauben wir dann einfach mal, weil...
Wir glauben es mal, ja.
Genau, wir sehen sie ja nur in so einer Art Bibliothek mal sitzen vor einem Computer. Ich dachte erst, die studiert vielleicht noch oder macht ihren Doktor oder sowas. Aber das ist ja grundsätzlich auch egal. Die Jobs sind nicht so wichtig in diesem Film und man hat auch das Gefühl, da steckt vielleicht auch schon eine Art Aussage drin über so das Leben Anfang 30 in Boston, weil... Das sind schon alles eher Bullshit-Jobs, die Leute hier haben. Naja, also Zendaya erwachte also nach diesem furchtbaren Streit ziemlich verkatert im Bett und Pattinson ist eben nicht da. Und dann schneidet das zu einer Szene mit eben seinem besten Freund und seinem Trauzeugen, wo die beiden seine Flucht planen. Und eben der beste Freund sagt, oh Gott, mit so einer kannst du doch nicht mehr zusammenbleiben und fahr am besten gleich aus New York weg. Ich alarmiere die Polizei und alles andere.
Und er sagte nicht sogar, ich kann sie auch niederschlagen.
Genau. Oder so. Genau, und wir wissen natürlich noch nicht, in diesem Moment, ist das eine Einbildung von Zendaya? Passiert das gerade wirklich? Und dann gibt es eben einen Schnitt zurück in die Wohnung, wie Pattinson etwas verstört mit zwei Kaffeebechern in die Wohnung wieder reinkommt. Aber trotzdem ist da ja diese Möglichkeit, dass dieser Dialog trotzdem hätte stattgefunden haben können. Oder eben doch nur in der Imagination von Zendaya ist. Und sowas macht der Film sehr, sehr, also was heißt sehr, sehr häufig, aber er macht das sehr, sehr pointiert und sehr, sehr gut und spricht damit, glaube ich, so ein paar Urängste an, die hoffe ich jeder Mensch hat, sonst oute ich mich hier gerade. Aber so diese Vorstellungen, was passiert, wenn ich jetzt das und das mache? Wie reagieren dann Leute? Oder was passiert, wenn ich mir jetzt diesen Kaffee nehme oder wenn ich jetzt mich da hinsetze? Gucken mich dann alle komisch an? Das kennt man wahrscheinlich schon, hoffe ich zumindest. Also ich habe das manchmal, wenn ich alleine in Restaurants oder Cafés gehe, dass ich mich sehr selber überreden muss, da jetzt einfach mich irgendwo hinzusetzen, weil ich immer das Gefühl habe, alle Leute sehen mich gerade und finden doof, dass ich hier alleine hingehe. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn, aber ungefähr auf diesen Gedankenspielen arbeitet der Film auch, sagen wir so. Also so diese Angst, etwas falsch im Alltag zu machen, was man eigentlich gar nicht falsch machen kann.
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also diese Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ja. Er schafft es sehr gut, aus einer eigentlich sehr dünn gestrickten Geschichte eine große Desorientierung zu kreieren und die bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist ja das ganz wesentliche Merkmal, von dem ausgehend man das dann auch begreifen muss. Und ich meine, wir haben ja jetzt, wenn man mal so langsam zu diesem Kern vordringt, einen Film darüber, der sich mit der Wandelbarkeit des Menschen auseinandersetzt, mit der Erfinden von einer Biografie, die dann auch zum Mittelpunkt von einer gewissen Vorstellung von Authentizität erhoben werden soll, also dieser Anspruch auch an das bürgerliche Subjekt, sich da irgendwie selbst zu entwerfen und eben auch über die Erfindung der Biografie eine gewisse Ordnung in das Leben und in all diese unterschiedlichen Rollen zu bringen und all diese Facetten, die man im Alltag auslebt. Man ist nicht die gleiche Person, die man auf Arbeit ist, wie die man zu Hause ist, wenn man auf der Couch liegt und so weiter und so fort. Und der Film lässt da ja eine große, eine unangenehme Krise daraus entstehen, wenn man auf einmal merkt, diese Biografie hat eine gewisse Lücke oder sie hat vielleicht mit einer gewissen Falschaussage gearbeitet, die die ganze Person plötzlich in ganz neues Licht drückt. Und dann die Frage, ob man immer der gleiche Mensch bleibt, ist man einmal dieses feststehende, entworfene Subjekt und das haftet einem dann für den Rest des Lebens hinweg an oder kann sich der Mensch tatsächlich verändern? Das ist, würde ich sagen, der grundlegende Konflikt und die grundlegende Spannung, die hier aufgemacht wird. Aber widersprich mir gern, falls du da was anderes noch entdeckt hast.
Ich stimme dem total zu. Ich würde sagen, was auch noch ein bisschen drinsteckt, ist so die Frage, was ist akzeptabel im menschlichen Verhalten und was nicht? Also welche Verfehlungen können entschuldigt werden und welche nicht? So, also was sind vielleicht auch, weil wir werden sicherlich viel Zeit im Gespräch gleich auch mit, sag ich mal, der zentralen Esstisch-Szene mit unseren zwei Pärchen verbringen oder zumindest länger drüber reden. Was sind so Dinge, die zum Aufwachsen dazugehören, die man als Jugendsünden abhakt, die aber keinen Einfluss haben, auf, wie du gerade gesagt hast, auf die spätere Personenbildung und auf das, wie wir die Personen sehen? Und wo zieht man die Grenze? Ich habe auch das Gefühl, dass es durchaus auch eine, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte, es Anklage zu nennen, aber es ist auf jeden Fall eine Analyse von Misskommunikation unter Millennials, nenne ich es im weitesten Sinne einfach mal. Also einfach über eine Generation, wenn man das Ganze so als eine Art Pass pro Toto sehen möchte, die vor allem in ihren Dialogen performt, statt wirklich miteinander zu reden. Und eher darauf bedacht ist, eine Rolle zu erfüllen, als tatsächlich wirklich auf den anderen Menschen zuzugehen. Denn der Film bietet ja, und das fand ich, glaube ich, auch richtig spannend, am Ende eine Lösung für das Problem an, über das wir bestimmt auch nochmal reden möchten. Er präsentiert diese Lösung allerdings auch schon in den ersten beiden Szenen. Also er bietet so ein bisschen die Verdrängung, er bietet die Fiktion an, als Möglichkeit, auf alle Lebenskrisen zu reagieren. Und wie er das macht, fand ich sehr, sehr spannend, vor allem, weil ich es nicht erwartet hätte, dass so ein Dialogstück, das wir in Deutschland ja auch gerne sehen als Extrawurst oder als Sönke Wortmann-Film, das endet ja meistens mit einer Versöhnung und hier einfach wirklich zu sagen, nein, es bleibt einfach alles im Raum stehen und wir verdrängen es aktiv, das fand ich schon sehr, sehr interessant.
Ja, der Untertitel nochmal auf Anfang ist es ja, glaube ich, im Deutschen, noch einmal auf Anfang, der ist in dem Fall tatsächlich sehr treffend gewählt, weil das ja auch eine, ich glaube, einmal fällt sogar direkt als Dialog, wenn man dann entschließt, wir versuchen einfach nochmal, was passiert, wenn wir jetzt nochmal unser Kennenlernen im Wohnzimmer durchspielen. Und das ist vielleicht dann gar nicht mal so eine Fiktion, aber einfach eine Auseinandersetzung mit dem Spiel, auch mit dem Schauspiel und wie das Schauspiel immer im Alltag mit dem eigenen Persönlichkeitsentwurf zusammenhängt. Aber natürlich wird auch diese Situation scheitern im Film, weil sich diese Situation eben nicht einfach mal so rekonstruieren lässt oder sie lässt sich vielleicht nur mit einer bestimmten Verfälschung und Verfremdung durch die Erinnerung und durch all diese Lebensstationen, die man durchlaufen hat, heraus nochmal auf eine Art und Weise nachspielen. Und ich glaube, was ich interessant finde, also du hast jetzt auch schon gesagt, vielleicht so ein Millennial-Thema. Ich weiß gar nicht, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das auf eine bestimmte Generation frage oder dann auch vielleicht wieder auf einen gewissen Zeitgeist runterbrechen würde. Ich finde den schon sehr universell und auch zeitlos auf eine Art und Weise. Ich sehe den eigentlich sogar eher in Richtung so eines Films wie Axiom, über den wir hier auch vor ein paar Jahren gesprochen haben, von dem ich immer sehr begeistert bin und den ich auch in regelmäßigen Abständen nochmal hervorzitiere. Also wo es auch um ein eher abstrakt gedachtes Gedankenspiel ging von einem Mann, der sich immer wieder neu erfindet und der seinem ganzen Umfeld immer wieder neue Lügen auftischt, was in dem Fall eine sehr zugespitzte Hochstaplergeschichte ist, aber die ganz grundlegend zu so einem Unbehagen führt, dass wir natürlich niemals alles über unser Umfeld wissen, über die Personen, mit denen wir im Alltag zu leben haben, ob das Freunde, Partnerschaften sind und so weiter, sondern dass es halt immer mit diesen Entwürfen und mit diesen Inszenierungen zusammenhängt. Und was passiert denn, wenn sich da auf einmal eine Ungereimtheit auftut?
Sicherlich. Ich glaube, ich bin von diesem Millennial-Passportfoto vor allem ausgegangen, eben aufgrund des Alters von Zendaya und Pattinson. Und weil mir dadurch viel einfach aus anderer Darstellung von Millennials in den Medien, die wir gerade haben, bekannt vorkam. Also eben dieses Arbeiten in einem irgendwie prestigeträchtigen Job, aber so richtig weiß man auch nicht, was genau die da eigentlich machen. Und ja, unsere Figuren wissen es wahrscheinlich selber auch nicht. Also ja, Lena Haim, die würde ich sagen, auch einer der ganz Großen, ist ja keine Entdeckung des Films. Ich finde die Frau ganz grandios und ich wünsche mir, dass sie bitte mehr Hauptrollen spielen soll. Die ist ja so eine Art Marketing Directorin in irgendeiner Agentur, aber ihr Job scheint vor allem daraus zu bestehen, Präsentationen abzusegnen. Und es ist wichtig, dass sie das persönlich macht, aber
ja, genau.
Unsere Figuren arbeiten ja alle auch nicht. Also man kann sich jederzeit während der Arbeit mit seinen Freunden treffen, einen Kaffee trinken gehen, den Job verlassen, über Nichtigkeiten sprechen, wohnt aber, wie gesagt, trotzdem in diesen tollen Wohnungen. Aber sonst scheint das Leben auch ziemlich leer zu sein, weil Hobbys haben diese Leute nicht. Und dann ist ja auch die Frage, wie gut sie eigentlich zu ihren jeweiligen anderen Partnern, PartnerInnen passen. Denn du hast das alles auf Anfang schon erwähnt. Wir sehen ja schon, dass die erste Begegnung zwischen Pattinson und Zendaya nicht funktioniert. Das ist auch eine sehr, sehr interessant gemachte Szene, weil es so das klassische Meet-Cute aus einer Rom-Com auf der einen Seite ernsthaft durchzieht, auf der anderen Seite aber auch, sag ich mal, die düstere Spiegelseite davon zeigt. Weil was Pattinson hier macht, ist, er sieht Zendaya eben am Café sitzen, die liest ein Buch. Und als sie gerade ihren Kaffee holt, geht er ganz schnell rüber, macht ein Foto mit dem Handy von dem Buch, googelt es dann, um bei Goodreads die Top-Rezensionen durchzulesen. und um sie dann anzusprechen und zu sagen, ja, ich finde das Buch auch ganz toll und lass uns doch mal essen gehen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend hier, weil ja das Ganze auf so eine Art Zerspiegel funktioniert. Wir nehmen diese Szene nur als, sage ich mal, lustig und quirky wahr, weil das Robert Pattinson ist, weil das einer der attraktivsten Schauspieler ist, die gerade rumlaufen. Würde das jemand anders machen, sehe das ganz, ganz schnell ganz anders aus. Es gab hier mal in Hamburg eine sehr, sehr spannende Inszenierung vom zerbrochenen Krug von Heinrich von Kleist, wo Carlo Lubiek die Hauptrolle gespielt hat. Den kennt man vielleicht auch aus dem Tatort und dem Polizeiruf, spielt auch immer mal im Fernsehen mit. Ein sehr, sehr attraktiver Mann, der ja diesen, ich weiß nicht, ob du mit dem Plot vom zerbrochenen Krug vertraut bist, aber da geht es ja auch so grundsätzlich um einen sexuellen Übergriff, den ein Richter an einem Mädchen vollzogen hat. Und dieser Richter saß in dieser Schauspielhaus-Inszenierung, also eben gespielt von Herrn Lubiek, die ganze Zeit nackt auf einem Thron und war so über dieser Szenerie. Und wir haben dann, das war mein Einführungssemester, mein erstes Semester, danach eben im Kurs über dieses Theaterstück gesprochen. Und ich fand es sehr spannend, was eine doch deutlich ältere Studierende dazu gesagt hatte, die meinte, sie hat sich selber ertappt dabei gefühlt, wie sie als Frau dachte, ach Mädel, jetzt hab dich doch nicht so, der Typ ist doch total attraktiv. Also so, das kann ja gar kein Übergriff gewesen sein. Und ich finde, in vielen guten Momenten geht The Drama auch in eine ähnliche Richtung. Nämlich so in diese Frage, was verzeihst du Menschen, wenn sie einen bestimmten Habitus, ein bestimmtes Aussehen an sich legen, wie einfach lässt du dich manipulieren, wie einfach lässt du dich, sag ich mal, von gesellschaftlichen Konventionen und Codes nicht direkt aushebeln, aber wie schnell befolgst du die, wie schnell bist du bereit, Menschen zu verzeihen, wenn sie die auch befolgen. So.
Ja, das ist ja, also du hast auch schon nochmal auf dieses Gespräch am Anfang verwiesen. Wenn man sich anschaut, was die anderen gemacht haben, dann ist ja eh das Interessante, dass deren Taten ja tatsächlich eine körperliche und seelische Auswirkung auf das Gegenüber hatten. Also die eine, die dann das Kind in dem Schrank eingesperrt hat,
ein behindertes Kind, muss man ja auch nochmal sagen.
Ja, genau.
Also Alena Haim hat ein geistig behindertes Kind nachts alleine in einem Wohnmobil in einem Schrank eingesperrt, weil sie Angst vor ihm hatte. Und Da steckt irgendwie so noch so sehr viel, finde ich, implizit anderes drin irgendwie, also auch in der Art, wie dieses Wohnmobil beschrieben wird. Das fand ich wirklich unangenehm. Das ist aber dann sowas, was man eben weglacht mit einem, ach ja, so bin ich, so ist man halt, ne, so ist man in der Jugend. Und
Ja, ja.
ihr Freund hat eine Ex-Freundin als menschliches Schutzschild benutzt, als ein wilder Straßenhund auf die beiden zulief. Robert Pattinson hat nur jemanden gecybermobbt und damit wird er leider
Ja.
ausgeschlossen aus dem Spiel. Obwohl wir uns da natürlich auch nicht sicher sind, ob das gerade stimmt, was er da erzählt.
Ja, und die Erzählung ja seltsamerweise ganz kurz verknappt dargestellt. Also in ein, zwei Sätzen wird das dahingestellt und dann wird das gar nicht weiter in Frage gestellt. Aber dann ist Zendaya diese Geschichte mit dem potenziell geplanten Amoklauf auspackt, dann drehen da alle durch. Ich meine, das, was jetzt auch in der Rezeption hin und wieder angesprochen wurde oder diskutiert wurde, ist die Frage, inwiefern dringt Christopher Borgli, der jetzt kein Amerikaner ist, vielleicht auch da ganz konkret zu einem gewissen Diskursklima durch, was jetzt gerade auch das Thema Waffengewalt und eben diese Kultur, will man ja fast schon sagen, in Anführungszeichen, der School-Shootings gewissermaßen ausmacht. Und der Film macht das fast schon auch auf. Der zeigt diese Omnipräsenz von Waffen, die Waffe als Fetisch. Es gibt dann da auch das Fotoalbum, das eine wichtige Rolle spielt, wo dann so, ja, kunstvolle Fotografien mit Waffen zur Schau gestellt werden, wo dann Robert Pattinson das auch gleich wieder, ja, als Projektionsfläche erlebt, was dann wieder mit seiner Verlobten zu tun hat. Es
Brainrot
geht, wir
heißt
erfahren,
dieser
dass
Katalog.
der Katalog, genau, wir erfahren, dass der Vater von Zendaya als Soldat arbeitet, dass Waffen da also ja omnipräsent und leicht zugänglich sind. Sie hat dann auch einfach die Gelegenheit, als Jugendliche da mit der Waffe im Wald zu üben, verliert dabei ihr Gehör, wie wir dann erfahren. Also dieses, auch da ja eine ganz konkrete körperliche Manifestation, die der Film noch mal wählt, für diese ja persönliche Facette. Auch das ist ja so eine sehr finstere Pointe, die er da wählt. Würdest du sagen, der Film dringt da durch zu dieser Ebene?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich habe das Gefühl, das ist eine Geschichte, die kannst du nur in Amerika erzählen. Eben ob den von dir gerade ausgebreiteten Dingen, das ist eben ein, ob der frei verfügbaren Waffen, wie gesagt, es wird da auch einmal gesagt, sie hätte einen Walmart-Mitarbeiter mit Eiern beworfen, weil Waffen im Walmart verkauft werden. Und das ist ja auch, sage ich mal, so eine Art Treppenwitz unter uns Europäer in Höhe, guck mal, in Amerika kannst du im Supermarkt Waffen kaufen.
Ja.
Deswegen glaube ich einfach, ist das eine Geschichte, die du nur da erzählen kannst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich tatsächlich interessiert für eine amerikanische Psyche oder eine Teenager-Psyche. Also es ist jetzt nicht Elephant von Gus Van Sant oder sowas. Oder wie hieß dieses Morton-Rhue-Buch? Ich knall euch alle ab. Ich glaube auf Englisch Give a Boy a Gun. Also hier wird schon, also die Biografie von Zendaya wird hier vor allem über Assoziation hergestellt. Da müssen eben ein, zwei Sätze reichen. Nämlich, ich wurde gemobbt als Kind, also ich wurde gemobbt, ich wurde gehänselt. Wir sind uns dann allerdings auch nicht so sicher, inwieweit das stimmt. Da würde ich nämlich vielleicht mit dir gerne nochmal drüber reden. Wir sehen zwar einmal eine Szene, wie sie angerempelt wird, in dieser typischen Schulbully-Manier, wie man es auch nur aus amerikanischen Highschool-Filmen kennt. Und dann wird ihr so hinterhergerufen, du stinkst. Dann passiert das mag jetzt vielleicht etwas absurd klingen, wenn man den Film noch nicht gehört hat. Zendaya plant also dieses School-Shooting. Und zufälligerweise findet ein Amoklauf in der Einkaufspassage neben der Highschool statt. Der ist aber zu klein, als dass er es so wirklich in die großen Nachrichten schafft. Aber trotzdem macht man eben eine Schweigeminute an der Highschool und es gründet sich eine Anti-Waffen-Aktivismus-Gruppe, deren Postergesicht sein da ja unfreiwilligerweise wird, obwohl sie eigentlich gerade selber den Amoklauf planen wollte. In der Art, wie diese Leute bei der Schweigeminute mit dir interagieren, dachte ich mir beim Gucken aber auch schon, das wirkt nicht so, als ob du keine Freunde hättest. Also das scheint ein sehr, sehr eigentlich, also was heißt netter Umgang, aber es scheint schon so zu sein, dass Umgang an dieser Highschool möglich ist. Also da geht der Film, finde ich, wieder einfach erneut auf so diese Frage, wie läuft eine Selbstdarstellung ab, wie laufen auch so Selbstlügen ab, wie rechtfertigt man vor sich selber vielleicht auch überhaupt diese Planung des Amoklaufes. Na gut, dann sagt man sich halt, ja, ich wurde gemobbt. Das finde ich eben spannend, dass der Film da wirklich keine einfachen Antworten liefert. Oder eben, wenn man möchte, glaube ich, man sehr viel mehr darüber nachdenken kann, als man möchte. Aber ich glaube, der Waffenkonflikt an sich ist eine Oberfläche, ist eine Staffage, ist eine Notwendigkeit, um zu einem größeren Hyperthema zu kommen.
Ja, und wie dann im selben Moment aber auch die Oberflächlichkeit dieser ganzen Diskurskultur vielleicht an sich dargestellt wird. Also das schon beschrieben, so sie wird dann da, gerät dann in den Widerstand quasi rein, obwohl sie selbst der Wolfs im Schafpelz gewissermaßen sein soll. Also ich habe das schon auch als so eine, ja, oberflächliche Kritik daran verstanden, vielleicht auch an einer gewissen Scheinheiligkeit und Verlogenheit dieser Diskurse, wie sie in Amerika geführt werden. Aber ja, das führt dann halt in dem Film nicht allzu weit, sondern es bleibt dann bei dieser bloßen Installation dieses Gedanken.
Ja, da kommt dann doch so ein bisschen der Regisseur von Stick of Myself durch, finde ich, so in diesen aktivismuskritischen Momenten. Auch wenn das sicherlich für einen der größten Lacher im ganzen Film sorgt, wenn wir am Ende auf der Hochzeit sind und der Vater seine Traurede hält. Das fand ich auch wie immer herrlich, aber ja, das wirkte doch ein wenig altherrenhaft auf mich oder ein wenig platt, so diese, ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich Aktivismuskritik sein soll, aber es wirkt einfach ein bisschen kurz gedacht in diesem doch sonst sehr, sehr doppelbödigen und sehr, 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 sehr vielschichtigen Film.
Ja, dir gefällt sich dann halt schon sehr in diesen kurzen, ja, Kippmomenten und Brüchen, die halt davon angestoßen werden. Und da würde ich auch sagen, die funktionieren noch, die sind irgendwie faszinierend. Also allein die Sequenz mit dem Fotoshooting, wo die beiden sich das Lächeln kaum abbringen können, diese Sequenz, die auch sehr lange ausgehalten wird und wo dann, während ja das Blitzlicht aufflackert der Kameras, so eine Verwandlung stattfindet von Zendaya in das jüngere Ich, dann noch mit der Waffe posiert. Das sind dann halt solche schwarzhumorigen Gags und Realitätsbrüche, die der Film da einzieht, die jetzt auch nicht allzu weit gedacht sind vielleicht, aber die halt sehr spannend sind oder sehr effektiv sind, erstmal diese Spannung und dieses Unbehagen hinweg ja aufzubauen und dann auch aufrecht zu halten. Du hast die Hochzeit erwähnt. Für mich war nicht klar, ob es überhaupt zu dieser Hochzeitsnummer kommen wird und war dann doch erstaunt, dass es der Film schafft, so gut da alle Fäden zusammenlaufen zu lassen und das nochmal in so eine eigene Eskalationsspirale reinzutreiben. Und wir haben dann so Momente, wenn dann bei der Rede auf einmal das Schussgeräusch fällt, wenn der DJ die Kabel anstöpselt. Und natürlich erschreckt man wahnsinnig in diesem Moment, wo man jetzt sagen kann, na gut, das sind so ganz einfache Jumpscare-Techniken. Aber ich würde schon auch dem Film und der Regiearbeit zugestehen, er schafft es natürlich auch so gut, eine Anspannung schon vorher zu kreieren, dass es dann solche Tricks auch einfach perfekt aufgehen, weil man in so eine grundlegende Nervosität versetzt wird schon die ganze Zeit, die dann da auch, wie ich finde, eine sehr, ja, in Anführungszeichen befriedigende Weise sich entladen darf in diesen letzten Minuten, wo dann da alles den Bach runtergeht und trotzdem ist der Film nicht ohne Hoffnung.
Ja, entladen ist, denke ich, ein gutes Stichwort auf doppelter Ebene. Also Chapeau dafür, Yannick.
Gern geschehen.
Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass der Film sich aber diesen Momenten ja auch bewusst ist. Also den, sag ich mal, den Momenten, wo eben dieses Klinkenkabel nicht funktioniert, wo es den Schuss gibt oder andere Schockmomente passieren. Die werden vom Film ja auch schon mit so einem Anführungszeichen ausgestellt. Also das sind alles Momente, die sind sehr, sehr laut, die sind sehr, sehr groß und da merken eben auch die Figuren im Film, dass das eigentlich eine Nichtigkeit ist, die gerade passiert ist, aber irgendwie reagieren unsere beiden Hauptfiguren da anders drauf, als man es erwarten würde. Und das gibt dem ganzen Raum dann wieder eine unangenehme Stimmung. Diese von dir erwähnte Fotoshooting-Sequenz ist sicherlich eines der Highlights des Films. Die wurde ja auch in der TikTok-Marketing-Kampagne sehr stark genutzt. Also ich war mit einer guten Freundin im Kino, die nur diese Szene kannte. Also die eben auf TikTok grasierte und sie meinte, ja, sie wusste gar nicht, was das dann eigentlich sein sollte, aber wollte das eben unbedingt gucken, weil sie diese Szene so gut als Trailer gewählt fand. Das ist natürlich etwas, was im Deutschen nicht so ganz funktioniert vom Wortspiel her, also mit dem Picture-Shooten und den Menschen-Shooten, also weil die Fotografin eben immer sagt, and then we will shoot your granddad, and then we will shoot your grandma, and then we will shoot everybody. Man kann sich da im Deutschen denken, was gemeint ist, wenn sie eben sagt, und dann schießen wir Oma, und dann schießen wir Opa. Aber auch da vielleicht einmal die Empfehlung, das Ganze auf Englisch zu schauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Also wenn ihr in einer größeren Stadt seid, wo der Film in einer OMU oder einfach nur O-Veranstaltung angeboten wird. Denn ich hatte jetzt die Möglichkeit, ihn in beiden Fassungen zu sehen. Und Robert Pattinson kommt deutlich trotteliger und deutlich eher creepier rüber in der deutschen Fassung als in der englischen Fassung. Da kann man dann vielleicht verstehen, warum Leute ihm bereit sind, so das ein oder andere zu verzeihen. Aber ja, auch die Fotosequenz natürlich etwas, wo sehr schön mit Erwartungen, mit Außenwahrnehmungen gespielt wird und mit so gesellschaftlichen Verträgen, die man einfach abschließt. Weil natürlich gehst du zum Hochzeitsfotoshooting, wenn du gute Laune hast. Und du hast da auch gute Laune auszustrahlen. Und da ist die Fotografin natürlich komplett überfordert, wenn du das jetzt nicht tust und wenn du nicht mitspielst. Und ich mag, wie häufig der Film immer an diesen Punkt, da spielt jemand nicht mehr mit oder da spielt jemand einfach anders, als man das erwarten würde, geht und uns dann zwingt, das weiter mit anzugucken und sich zu fragen, wie lange lacht man sowas noch weg und wann ist man auch fertig? Das wird ja vor allem in Robert Pattinsons Hochzeitsrede sehr, sehr schön dann auf die Spitze getrieben.
Ja, und ich frage mich jetzt, wo ordnen wir diesen Film jetzt insgesamt so ein bisschen ein? Also ja gut, man muss nicht überall ein Label draufpacken, aber ich habe mich einerseits gefragt, gut, wir haben jetzt den nächsten Film, der jetzt ganz gut passt, kurz nach Marty Supreme, haben wir jetzt den nächsten Stresstest im Kino, das nächste Fremdscham-Kino, das uns da serviert wird. Also das ist natürlich eine Assoziation, die jetzt durch die geringe
Ja,
Distanz vielleicht aufgemacht
finde
wird,
ich
was die
aber
reine
richtig,
Seherfahrung angeht.
dass du es nochmal gesagt hast. Also ich sag mal, die Safdie-DNA, da gab es vor ein paar Monaten ja auch so, sag ich mal, einen recht guten Slate-Artikel drüber, sage ich mal, die Vor- und Nachteile des Einflusses des Safdie-Cinemas. Die sind auch hier
Naja,
spürbar. Also die wachsende Anspannung, der Fremdscham, der dissonante Score, die Nahaufnahmen, die Zooms so. Es fügt dem, gibt, gewinnt dem Ganzen aber doch eine neue Facette ab. Das fand ich eben doch relativ spannend. Es ist nicht If I Had Legs, I'd Kill You. Nee, I'd Kick You heißt der Film, ne? Nicht Kill You. Also es ist,
Ja.
Herr Borgli schafft da also doch schon was Eigenes draus zu machen, aber so ganz frei machen davon kann sich der Film sicherlich nicht.
Ich finde den, glaube ich, interessant, einfach in einer gewissen aktuellen Traditionslinie, die sich da vielleicht langsam öffnet, was dieses Spiel mit der Romantik an sich anbelangt. Also wir hatten so Filme wie Together und Bone Lake und Materialists, die halt mit bestimmten, ja, Romantik-Klischees, Klischees von Romanzen und romantischen Komödien arbeiten. Das hattest du auch am Anfang der Folge schon mal kurz angerissen und die dann aber mit so einem, ja, also die einfach eine generelle Schwierigkeit oder ein heutiges sehr ambivalentes Verhältnis gegenüber so klassischen Paarbeziehungen und so Happily Ever After und wir sind gemeinsam für den Rest unseres Lebens zusammen, die da ein Unbehagen zum Ausdruck bringen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ob das dann in Together dieser Body-Horror ist, also diese Angst, man ist da jetzt tatsächlich mit jemandem gefangen, in Anführungszeichen, vielleicht irgendwo in der Abgeschiedenheit, was dann da in der sehr körperlichen Drastik übersetzt wird, Materialists, wo das dann ja auf eine ökonomische Grundlage gestellt wurde, auch bezüglich der ganzen Online-Kultur, Bone Lake, wo es um so um dieses, wir müssen um unsere Beziehung kämpfen ging und dann eben jetzt ja dieser Borgli-Film, das Drama, der ja, nochmal so ganz allgemeine schauspielerische und anthropologische Fragestellungen aufwirft. Also ich finde die in ihren unterschiedlichen Ausprägungen und trotzdem unter diesem Oberbegriff der wir handeln heute Romantik in der Gegenwart neu aus, finde ich den schon sehr interessant.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Was ich halt einfach begrüße ist, und ich greife jetzt etwas auf, was ihr in einer alten Mailback-Folge mal besprochen habt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube, es ist der Weihnachtsmailback, da habt ihr über die Wichtigkeit der Bewertung von Drehbüchern an sich gesprochen oder über die Frage, warum Drehbücher in Rezensionen so wenig behandelt werden. Ich glaube, es war der Herbst- oder der Winter-Mailback. Und ich mag ja Filme mit in Anführungszeichen guten Drehbüchern. Klar, wer mag das nicht? Höhöhö. Aber ich mag durchaus auch Filme, wo das Drehbuch raschelt, also wo man auch sieht, hier möchte ein Skript auf sich selber hinweisen. Jetzt nicht nur auf der Dialogebene, sondern vor allem auch auf der Art, wie der Film konstruiert ist, wie Themen sehr früh aufgegriffen werden, ineinander verwoben werden, immer wieder zurückkommen. Und das, finde ich, macht The Drama richtig gut. Und ich bin vor allem einfach glücklich, dass es wieder den Mid-Budget-Film für Erwachsene gibt, Trademark, über
Stimmt,
dem
ja.
Ganzen. Also, das ist hier wirklich, wir haben die Rom-Coms beide schon erwähnt, aber das ist ja wirklich auch eine logische Fortführung von dem, was irgendwie Neil LaBute oder Woody Allen oder Nora Ephron in den 80ern und 90ern gemacht haben. Das sind Großstadtfilme über kontemporäre Probleme im Leben von nicht mehr ganz jungen Menschen oder so Menschen auf der Schwelle zwischen jung sein und jetzt so langsam wirklich erwachsen sein, mit einem konfrontativem Humor mit auch einem gewissen Shock-Value da drin, vielleicht für eine ältere Generation. Und ich finde toll, dass es das wieder gibt und vor allem, dass es ein empathischer Film ist. Also, dass es eben ein Film ist, der zwar von furchtbaren Dingen handelt oder von grundsätzlich furchtbaren Dingen, von hypothetisch furchtbaren Dingen, die Figuren aber nicht an den Pranger stellt, sondern uns, glaube ich, das Urteil am Ende selber überlässt, wie wir zu dem Ganzen stehen wollen. Wie hast du das wahrgenommen?
Mir geht's ganz genauso und ich glaube, wenn ich das dann nochmal mit den vorherigen zwei Filmen des Regisseurs vergleiche, dann finde ich den hier konkreter, kleiner in Anführungszeichen und verdichteter und der gibt sich halt mehr Mühe, noch mehr diesen Charakteren näher zu kommen, glaube ich. Und ja, man kann das jetzt so ein bisschen schnell auserzählt finden, aber gerade wenn man dann darüber spricht, das gute Drehbuch ist die eine Sache und die Idee zu haben und den Figuren die Dialoge in den Mund zu legen, gleichzeitig kann man hier ja noch mal ganz ja, eindeutig sehen oder man wird nochmal dafür sensibilisiert, dass dieser Film vor allem das Montagekunstwerk ist. Das haben wir jetzt auch besprochen. Also das ist für mich die große Attraktion von das Drama, diese Unberechenbarkeit im Schnitt und die einen immer wieder vor den Kopf stößt, immer wieder rausreißt. Das ist für mich eigentlich das große
Ja,
Highlight. Und dann.
das kann man ja wirklich mal so sagen. Also wer wirklich mal verstehen möchte, wie Filmschnitt funktioniert. So, also der solle sich vielleicht wirklich mal The Drama angucken. Ich habe sonst immer gesagt, man soll JFK gucken, aber The Drama ist sicherlich auch ein guter Kandidat dafür. So, weil es ist natürlich auch ein Schnitt, der sehr auf sich hinweist, der jetzt, sage ich mal, so eine alte Hollywood-Regel verletzt, wo der Schnitt eigentlich unsichtbar sein soll. Aber ja, da hast du vollkommen recht. Also neben dem Drehbuch ist die Montage hier die große Attraktion und die Schauspieler natürlich auch, ne? Also das ist ein tolles Showcase für Pattinson, Zendaya und Alana Haim. Wie gesagt, Alana Haim, meine most valuable person des ganzen Films, was diese Frau mit Blicken machen kann. Also das haben wir ja schon in Licorice Pizza gemerkt, aber gebt der Frau bitte die Hauptrolle in jeder Komödie und gebt ihr die Hauptrolle in jedem Film. Ich meine, klar, sie hat wahrscheinlich nicht so viel Zeit, eine Band zu haben, ist natürlich auch schon ein Vollzeitjob. Dann ist man natürlich sehr selektiert in seinen Filmprojekten, aber ich freue mich immer, wenn die da ist und ich wünsche mir eine noch größere Schauspielkarriere für die junge Dame.
Haben wir denn noch was vergessen? Ansonsten würde ich gleich die Frage hinterher schieben, muss man den Film gesehen haben?
Ich glaube nicht so. Ich glaube, wir haben das gut. Wir machen gerade, wir treiben gerade cool, schönes Selbstlob. Aber nein, ich glaube, wir haben
Ich finde auch, wir haben das gut gemacht.
wir klopfen uns wie beim Schulunterricht selber auf die Schultern. Ich finde, man muss den Film gesehen haben, denn erstmal die nächste erste Frage ist, was willst du anderes gerade im Kino gucken? So, Marty Supreme hat man, glaube ich, schon gesehen, das ist jetzt schon ein bisschen her. Horst Schlemmer sucht das Glück, muss nicht unbedingt sein.
Nee.
Was wollt ihr sonst gucken, wenn ihr ins Kino gehen wollt, liebe Leute? Also, nein, auch Spaß beiseite. Ich fand The Drama überraschend toll, ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte erst, es wird so ein Gimmick-Film. Es wird halt ein, oh, da sind jetzt Zendaya und Pattinson und spielen eben ein Pärchen-Ho-Ho-Ho-Film. Nein, das ist wirklich ein sehr, sehr intelligenter, sehr, sehr gut geschriebener, toll geschnittener Film. Und was ja auch nochmal was Besonderes, ein Regisseur, der sich bei mir von Unbehagen bzw. Nichtgefallen über Desinteresse jetzt wieder zu einem, da bin ich gespannt, was als nächstes kommt, hoch inszeniert hat. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Also ja, The Drama muss man gesehen haben, allein für die tolle Szene, in der Robert Pattinson von seiner Kollegin getröstet wird.
Ja, ich hoffe auch, dass wir bei dem Regisseur jetzt nicht so was vielleicht so wie das Yorgos Lanthimos-Phänomen erleben, dass man dann den
Ja.
Eindruck hat, der macht dann hin und wieder noch seine Filme, die sehr stark mit dieser Art von DNA und dieser frühen DNA zusammenhängen, aber die dann, wo dann so Überreste eigentlich nur noch bleiben und so Spuren und so Markenzeichen, die dann in doch sehr bekömmliche Filme verpflanzt werden. Deshalb, ja, ich würde auch sagen, aktuell gibt es nicht allzu viel Konkurrenz. Ich würde aktuell im Kino Der Magier im Kreml noch empfehlen. Auch das ist ein Film, über den man sehr gut
Ja.
Streiten kann, sicherlich, wie da eigentlich nicht nur konkret auf das russische Regime drauf geschaut wird, sondern generell, wie halt auch da mit einer Inszenierung sich eigentlich
Ja.
auseinandergesetzt wird und wie generell Staaten und politische Regime inszeniert werden. Und daneben würde ich auch sagen, ja, das Drama sollte man sich aktuell schon mal ansehen. Ich glaube, das ist ein Film, den man sehr gut, sehr intensiv empfinden kann, erstmal im Kino, der sehr viel Spaß macht, auch in seinen hässlichen und negativen Emotionen und über den man danach sehr angeregt diskutieren kann. Deshalb auch von mir die Empfehlung, ich reiche die Frage nochmal weiter, gibt es etwas, was du empfehlen kannst, an eigenen Projekten oder an Kunstwerken oder was auch immer?
Ja, ich möchte tatsächlich eine Art Bruder- bzw. Schwesterfilm zu das Drama empfehlen. Ich wollte nur noch einmal fragen, vielleicht schaut ihr das Drama nicht zum ersten Date. Also ich könnte mir vorstellen, das könnte vielleicht für ein bisschen Unbehagen hier und
Na,
da
oder die Fronten
sorgen.
sind dann gleich geklärt. Das ist ja
Ja.
vielleicht doch gar nicht so schlecht.
Christian, falls du zuhörst, hier sind schon mal Ideen für die Todeskategorien für den Jahresendfight. Also, okay. Nein, ich möchte tatsächlich einen deutschen Bruder-Schwester-Film zu das Drama empfehlen, nämlich Allegro Pastel, der den etwas dämlichen Untertitel Germany's Next Love Story bekommen hat. Das sollte man bitte ganz, ganz schnell vergessen. Also den Roman hat Kiepenheuer-Witsch damals auch irgendwie mit die erste Romanze des 21. Jahrhunderts oder sowas beworben. Ich fand immer etwas obskur, wie sehr hier so auf das Neue, auf das komplett Kontemporäre von Roman und Film verwiesen wurde. Es gibt irgendwo auch Sinn, sage ich mal, aber es, glaube ich, setzt den Fokus auf ein paar andere Dinge. Allegro Pastel ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romanes von Leif Randt aus dem Jahre 2022. Lass mich lügen kurz an dieser Stelle, über den ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass diese Verfilmung kam mit Yannis Niewöhner und Sylvain Falignon. Die spielen Jerome und Tanja, ein Pärchen, das zwischen Berlin und Frankfurt hin und her pendelt. Man führt eine offene Fernbeziehung. Man kommuniziert sehr viel, vor allem über Mails, aber wenig persönlich. Man hat viele Probleme, die man sich selber geschaffen hat, die eigentlich gar keine sind. Es ist ein sehr, sehr oberflächlicher Film, muss man an der Stelle mal sagen, wie der Roman auch sehr, sehr oberflächlich ist. Es gibt, glaube ich, ein paar Literaturwissenschaftler und Kritiker, die Allegro Pastel für einen der besten Romane des 21. Jahrhunderts halten. Ich gehöre dazu. Und dementsprechend überrascht und gespannt war ich auch, wie Anna Roller, die man vielleicht von Dead Girls Dancing kennt, auch ein sehr, sehr schöner Film aus dem Jahre 2023, gerade in der ARD-Mediathek auch verfügbar, wie die jetzt Rands Prosa übersetzen würde oder wie man überhaupt die Prosa von Rand auf die Leinwand bringen kann, weil die Geschichte, die ist es nicht, weswegen man diesen Roman liest. Es ist eben die Ästhetik, es sind die Formulierungen und die Auseinandersetzung mit dem Genre des Poproman, also dieser Unterklasse des Bildungsromans, die wir vor allem in den 90ern mit Autoren wie Stuckrad Barre, Henning Lange oder Kracht hatten. Roller macht da was relativ Spannendes, denn ich würde sagen, sie nimmt das Ganze satirisch aus dem Roman raus, das ganze Genre-reflexive und nimmt diese Geschichte erstaunlich ernst. Und erzählt eine doch für mich am Ende überraschend berührende Geschichte einer irgendwie neu verlorenen Generation von eben Generation Millennial am Abend des Neofaschismus. Das Ganze spielt im Sommer 2018, hat so eine gewisse auch Spielregel von Renoir, Flair. Also man hat das Gefühl, man guckt hier einer Bohème so ein bisschen beim Untergang dabei zu, wie sie so die letzten Monate in Sorgenfreiheit, in Nichtbeachtung der Welt leben kann, bevor dann erst durch Corona, durch Populismus, durch den Neofaschismus alles so langsam den Bach runtergehen wird. Große Empfehlung von mir für Allegro Pastel, auch wegen des tollen Soundtracks, der mir unter anderem ein Lied von Robin, nämlich With Every Heartbeat, wieder in die Playlist gespült hat, das ich jetzt sehr, sehr gerne höre. Empfehlung an Allegro Pastel.
Ich bin mir immer noch uneins, ob ich mir das wirklich ansehen will. Aber ich höre sehr widerstreitendes und eine Mischung aus großer Faszination für diesen Film, aber trotzdem auch einer gewissen Abscheu, die ich auch auf Discord wahrnehme und auch was Christian damals in der Berlinale-Folge erzählt hat. Mal sehen, ich glaube, ich bin eh währenddessen erstmal auf dem Festival unterwegs, deshalb mal sehen, ob ich den nachhole. Ich schiebe noch eine Empfehlung hinterher. Am 15. April kommt in die Arte-Mediathek endlich When the Waves Are Gone von Love Diaz, der, glaube ich, jetzt zum ersten Mal überhaupt so breit in Deutschland verfügbar ist, abseits von Festivals. Das ist für mich der beste Love Diaz-Film der letzten Jahre und auch ein optimales Einstiegswerk für manche, die da vielleicht ein bisschen Angst hatten vor diesen 7, 8, 9 Stunden langen Filmen oder was auch immer. Dieser Film ist nur in Anführungszeichen 3 Stunden lang und der ist total zugänglich für Love Diaz-Verhältnisse und auch generell ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Es geht um die Anti-Drogen-Politik auf den Philippinen, die Kämpfe, die da von den Behörden geführt werden, diese Unterdrückungen, die Gewalt, die stattfindet. Es gibt einen Polizisten, der von seinem alten Mentor und von seinem seinen Schuldgefühlen heimgesucht wird. Dieser Mentor ist aus dem Gefängnis entlassen worden und er sind jetzt auf Rache. Und Laf Diaz erzählt da ja eigentlich einen Genrefilm, was jetzt auch nicht so selbstverständlich ist für seine Verhältnisse, ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich dann auch immer ja rasanter, immer spannender, immer erbarmungsloser zuspitzt, das Ganze gefilmt in wirklich umwerfend schönen analogen Schwarz-Weiß-Bildern. Und ich fand ihn gerade auch dann, wenn wir auf das letzte Viertel des Films schauen, sehr spannend, wenn es da um das Spielen von Gewalt geht und wie da auch gewisse Illusionsbrüche eingezogen werden. Also den sollte man sich unbedingt ansehen, wie gesagt, ab dem 15. April jetzt endlich mal breit verfügbar in der Arte-Mediathek. Eine seltene Gelegenheit, dass mal ein Laf-Diaz-Film so verhältnismäßig groß in Deutschland jetzt verfügbar gemacht wird.
Wie viele Stunden muss ich dafür denn investieren?
Nur 3, wie gesagt. Der ist, glaube ich, 186 Minuten oder so lang.
Also ja, ich meine, das ist für Laf-Diaz-Verhältnisse ja ein Kurzfilm geradezu. Also da gibt es dann ja auch gar keine Entschuldigung mehr, sich den nicht anzugucken.
Ja, absolut. Und wie gesagt, der ist total... Also spannend, das ist eine spannende Geschichte, der ist sehr handlungsgetrieben auch. Das ist jetzt nicht wie in vielen anderen Laf-Diaz-Filmen, wo man dann ja diese extrem ausgewalzten, kontemplativen Momente hat, sondern hier geht es auch wirklich sehr stark um die Charaktere, um die Handlungen, wie gesagt, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden, das da immer weiter eskaliert. Gut. Super. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Finn, vielen Dank für deine Zeit. Hier sei nochmal auf deinen Podcast gelesen verwiesen, den du gemeinsam mit Lukas betreibst. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Beim nächsten Mal übernimmt hier jemand anderes. Dann geht es, wenn mich nicht alles täuscht, um Alpha von Julia Ducournau. Auch ein sehr spannender und kontroverser Film. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bestimmt bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.